Deutschlandfunk, Information und Musik.
Kommende Woche passiert etwas Außergewöhnliches. Der Tenno tritt ab. Japans 86-jähriger Kaiser Akihito beendet am 30. April seine 30-jährige Regentschaft aus eigenem Willen. Zum ersten Mal seit 200 Jahren verlässt ein Kaiser freiwillig den Thron, der ihm bis zum Tod eigentlich gebührt. Und sogar die linksalternative Tageszeitung aus Berlin anerkennt den Emperor Emeritus, den abgedankten zurücktretenden Herrscher. Ich habe Hans-Joachim Derr gefragt, Diplomat, der insgesamt über 10 Jahre lang in Japan tätig war, unter anderem auch als deutscher Botschafter in Tokio. Wie passen das eigentlich zusammen, dieses hochmoderne technologische Land Japan und die fest verwurzelte Tradition? Warum tritt der Kaiser ab? Warum macht der Tenno das?
Ja, ich glaube, er ist einfach der Meinung, dass, obwohl das bisher der Brauch war, ein Kaiser nicht bis im Grabe landet, in der Funktion bleiben sollte, sondern er hat eben einen Sohn, der das sehr gut übernehmen kann. Und gut, wir haben das Phänomen ja gehabt, auch mit dem ersten Mal jetzt mit dem Papst. Und das ist im Grunde ein bisschen vergleichbar, dass auch jemand einfach sagt, warum man muss nicht bis zum letzten Atemzug das Amt ausfüllen. Und das ist ein Entschluss des Kaiserpaares, sicher alle beide haben beschlossen, dass das besser so ist für die Funktion.
Ja, Sie spielen darauf an, 2013 war das, dass Papst Benedikt zurückgetreten ist. Auch ein gewisser Horst Köhler, 3 Jahre früher, ist 2010 zurückgetreten. Man könnte das eine Versubjektivierung des Amtes auch nennen. Aber wir haben es hier immerhin mit einem ehemaligen Gottkaisertum zu tun, das es seit 70 Jahren nicht mehr gibt. Ein Regent tritt zurück. Seine Ära wurde als Ära des Friedensschaffens bezeichnet. Ich glaube, Heisei oder so. Heisei sagt man dazu, es soll sogar Dosen mit Luft aus der Zeit geben, für 8,60 Euro zu kaufen. Sie schmunzeln schon, ich will mich nicht darüber lustig machen, aber die Wirtschaft ist flau, die Bevölkerung altert, China wird mächtiger, die nationalistischen Kräfte greifen um sich. Ganz freiwillig tut das vielleicht doch nicht?
Doch, ich glaube, es ist wirklich seine Entscheidung, sicher auch eine Frage der Gesundheit, die eine Rolle spielt. Aber es ist, glaube ich, keinerlei Druck von außen. Es war im Grunde gerade von der konservativen Regierung befremden und erstaunen, weil es eben bisher nicht so war. Und ich weiß, dass der jetzige Regierungschef eigentlich fast gezögert hat, es zu akzeptieren. Aber das ist dann eben doch so gelaufen.
Im 19. Jahrhundert war es so, dass sich da auch schon die Thronfolger und die Monarchien geändert haben. Man sprach immer davon, auch Monarchien brauchen jetzt Mehrheiten. Hat das japanische Kaiserhaus immer eine schweigende Mehrheit gehabt? Wie ist dieses Verhältnis dieses modernen Hochtechnologielandes zur Tradition?
Ja, man ist schon sehr traditionsbewusst und es ist eben hier tatsächlich, handelt sich ja um die älteste Erbmonarchie der Welt. Es gibt keine mehr, die älter wäre. Gut, wie alt genau ist schwer zu sagen, weil es dann in ganz weit zurück in die Mythologie geht bis zur Schaffung von Japan und der Abstammung von der Sonnengöttin. Aber es ist eben ganz ohne Zweifel eine weit über 1000-jährige Tradition und die Rolle des Kaisers ist natürlich seit 1945 begrenzt auf reine Repräsentation von der politischen Wirkung her oder Rolle her, sogar etwas weniger als bei uns der Bundespräsident, also wirklich reine Innen- und Außenrepräsentation. Aber für die Japaner ist das Kaiserhaus und die kaiserliche Tradition einfach Teil des Landes, Teil der eigenen Identität. Und ich kenne auch eigentlich keine aus meinen vielen, also insgesamt 10 dienstlichen Jahren und vielen, vielen Besuchen dazwischen, keine einzige Stimme, die in Japan gesagt hätte, sollen wir nicht doch vielleicht mal die Monarchie abschaffen, brauchen wir das noch? Die Diskussion gibt es ja in anderen Ländern, Beispiel England, da gibt es eine klare Mehrheit für die Minimonarchie, aber es gibt durchaus auch klare Stimmen, die sagen, ist das nicht altmodisch, brauchen wir das noch. Das gibt es in Japan nicht. Man kann nicht sagen, dass für junge Leute das Kaiserhaus von zentraler Bedeutung ist, aber es ist eine rundum akzeptierte Tradition.
Sie wollen es nicht abschaffen, das heißt umgekehrt, es gehört dazu. Und mit seiner, ich wage mich weit aus dem Fenster, mit seiner Bescheidenheit und vielleicht sogar auch Verständnis für kleine Leute hat sich der Kaiser und das Herrscherhaus in die Gegenwart vielleicht gerettet. Also mit seiner Wärme auch für kleine Leute hat Akihito Japans Kaisertum so ein bisschen auch in die Gegenwart gerettet. Wir erinnern uns, 1991, Opfer des Vulkanausbruchs in Südjapan, hat er besucht, kniet dann auf einem Holzfußboden einer Notunterkunft. manche hat das schockiert.
Wieder, ne, andere beim Erdbeben Kobe dann wieder und auch nochmal in noch jüngerer Zeit die große Tsunami-Katastrophe von Nordostjapan. Bei uns läuft das ja immer nur unter dem Namen Fukushima. Da war es schon sehr eindrucksvoll, wie dieses Mitgefühl, dass der Kaiser als oberster Repräsentant dann gegenüber den Leuten zeigt, wie das ankommt und wie das beeindruckt. Das habe ich selber miterlebt. Das ist wirklich erstaunlich.
Also so ein Stück weit auch als Anwalt der Verzweifelten. Das heißt, sein Rücktritt würde man nicht als Schwäche, sondern vielleicht eher sogar als Stärke auslegen?
Ich glaube, es ist eine durchaus aus der Stärke und aus einer vernünftigen Reaktion, dass man hier sagt, die schon lange Tradition, der Kaiser ist im Amt, bis er eben stirbt, dass man das auch anders sehen kann und einen Übergang schon einleitet, wenn ein Nachfolger da ist, der es genauso gut kann.
Hans-Joachim, da würden Sie zustimmen, wenn man trotzdem sagt, es ändert sich was. Nicht nur, weil das jetzt der erste freiwillige Rücktritt ist, weil es wird ja sein Sohn, wenn ich das richtig sehe, wohl Nachfolger werden, aber es wird anders sein als zuvor.
Naja, das derzeitige Kaiserpaar war schon von den beiden Persönlichkeiten her so eindrucksvoll, dass man sagen muss, da muss jemand auch erst wachsen in die Rolle, bis er so eindrucksvoll ist. Der Vater des jetzigen Kaisers, den ich ja auch noch lange erlebt habe auf meinen beiden ersten Posten, Hirohito, der hat natürlich einen radikalen Schnitt machen müssen, der durch äußeren Umstände sich ergeben hat von der umfassenden, auch umfassend politischen Rolle und dem göttlich abgeleiteten Kaisertum zu eben einer reinen repräsentativen Monarchie. Aber das derzeitige Kaiserehepaar war schon von Persönlichkeiten her, von der Bildung, von der Empathie, die sie gezeigt haben, sehr, sehr eindrucksvoll.
Wie ist das eigentlich im Leben eines Botschafters? Wird man da auch mal zu Hofe eingeladen oder haben Sie nur mit den Regierungen zu tun? Also etwas einfacher gefragt, haben Sie den Kaiser aus der Nähe erlebt?
Ich habe also schon den Vater aus der Nähe erlebt. Das ist eher etwas kurios. Ich habe, als ich auf Staatsbesuch in Bonn war, im Schloss Brühl beim Staatsdinner, weil ich da schon japanisch damals etwas betrieben habe, wurde mir dann noch in der Ausbildung die Rolle zugeteilt, dem Kaiser den Stuhl zu rücken beim Staatsessen, aber mit der klaren Vorgabe, auf keinen Fall mit ihm zu sprechen, woran ich mich natürlich auch gehalten habe. Aber das ist eher eine kleine eigene Anekdote. Nein, man wird in Japan als Botschafter sowohl natürlich bei der Überreichung des Beglaubigungsschreibens kommt man ins direkte Gespräch mit dem Kaiser bei Besuchen. Also zum Beispiel, als die Bundeskanzlerin in Japan war 1907, ist man dann bei dem Gespräch dabei. Und man wird auch, was bei uns, glaube ich, in Deutschland nicht üblich ist, man wird auch auf sehr nette Weise dann noch verabschiedet, wenn man als Botschafter das Land verlässt. Also dazwischen sieht man ihn bei großen offiziellen Anlässen, bei Gartenfesten, bei dem Neujahrsempfang für das diplomatische Korps. Also man hat schon einen regelmäßigen Kontakt und das gilt bei mir für sowohl den Showa-Kaiser Hirohito als auch eben das jetzige Kaiserpaar. Und auch den Kronprinz hatten wir schon bei uns in der Residenz.
Aber interessant ist ja, wie hartnäckig sich das hält. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa die Höfe und Dynastien eher unter Legitimationsdefiziten litten und sich neu begründen mussten, indem beispielsweise ein deutscher Kronprinz Wilhelm eine ganz normale Schule besucht, indem er in Bonn auf die Universität geht, also verbürgerlicht, ist das in Japan doch recht stabil geblieben. Das hält sich auch weiterhin. Was meinen Sie?
Naja, das war natürlich bis 1945, ging es einfach zusammen mit dem absoluten Sonderstatus göttlicher Abstammung, eine ganz besondere Rolle. Das hat sich dann geändert, aber das Kaiserhaus ist doch geblieben etwas Besonderes und muss sich jetzt nicht noch nach bürgerlichen Kriterien profilieren, obwohl das Kaiserpaar gar kein Problem hätte, eine ganz herausragende Figur auch zu machen nach allen bürgerlichen Kriterien. Bildung, Musik, Wissenschaft, alles ist eindrucksvoll. Ich glaube, die Rolle ist einfach jetzt gut etabliert. Das Kaiserpaar steht für Japan, hat seine begrenzte, aber eben sehr wichtige Rolle und wird von der Mehrheit der Bevölkerung auch geschätzt und ich glaube auch geliebt, kann man wohl sagen. Es gibt sicher viele jüngere Leute, für die das Kaiserhaus nicht mehr was etwas Besonderes bedeutet. Aber insgesamt sind die Japaner, stehen sie, glaube ich, hinter ihrem Kaiserhaus und stehen zu ihrem Kaiserhaus.
Einschätzung des langjährigen Diplomaten und ehemaligen deutschen Botschafters in Tokio, Hans-Joachim Derr, zum Rücktritt von Kaiser Akihito, der in der nächsten Woche sein Amt niederlegen wird im Alter von 86 Jahren.